Ja, wie ich schon sagte, ich spreche Fränkisch, auch nicht Deutsch. Und es fällt mir manchmal schwer. Wir hatten heute noch gewitzelt im Büro drüber, über die Kommasetzung in Deutsch. Und dann sagte ich, bei uns in Franken, da gibt es überhaupt keine Kommasetzung. Und interessant, weil wir ja nicht Deutsch sprechen, ne? Wir sprechen Fränkisch. Von daher. Vor kurzem war ich in Deutz gewesen, es war auch klasse. Aber was mache ich jetzt mit dem Mikrofon? Und jetzt habe ich so langsam, also es ist ja nicht Siegerland, ließ ich mir sagen, ne? Aber an der Grenze zum Siegerland. Nicht schlecht, ne? Ist noch Westerwald hier. Ja? Wollen wir schon sicher gehen, ne? Aber ganz toll, so das so einfach mal kennenzulernen. Das ist natürlich ein großer Vorteil von dem, was ich machen darf, dass ich sehr viel unterwegs sein kann in Deutschland und auch so ein bisschen in der Welt. Also nicht nur in der Welt in Deutschland, sondern richtig irgendwo anders draußen in der Welt. Und lerne vieles kennen, lerne mich selbst besser kennen. Wir haben gerade so im Auto gesprochen, der Michael und ich. Und er fragte mich auch, wie ist es eigentlich, wenn man immer so alleine unterwegs ist? Jetzt geht's mittlerweile, ab und an kann ich meine Frau mitnehmen. Und hat man da nicht irgendwie manchmal auch Versuchungen? Und das fand ich so schön, dass einer mal so ein junger Bursche einfach mal so ehrlich fragt. Selten, dass man so ehrlich gefragt wird, habe ich auch ihm gesagt. Ganz selten. Und dann sagt er, hat er sich noch entschuldigt. Und dann sagt er, Entschuldigung, dass wir Israeliten immer so gerade an sind. Und so. Aber das fand ich gut so. Dann habe ich gesagt, doch, das ist so. Michael, habe schon oft Versuchungen im Leben. Habe auch Versuchungen, in dem auf der einen Seite Eifersucht auf Kollegen oder ich nenne es gar nicht Kollegen, sondern wirklich Brüder, die mit Jesus unterwegs sind und scheinbar mehr Erfolg haben, scheinbar mehr ankommen, kommt noch so Eifersucht auf. Und dann ist es auch natürlich, sagte ich eben, wenn man so alleine oft unterwegs ist, die meisten, die mit einem sprechen, das ist oftmals so, vielleicht ist es hier anders, sind oft Frauen. Und das ist interessant, das ist manchmal große Versuchung, habe ich gemerkt. Und für mich ist es gar nicht so weit her, was ich dann manchmal so lese in unseren evangelikalen Blättchen, die wir so in dieser Welt haben, dass wir immer die Horrormeldungen lesen von dem, der gefallen ist und der ist auch gefallen und der ist auch gefallen. Ne? Und der Paulus sagt, wer meint, dass er feststehe, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Das ist interessant. Das lese ich ganz selten. Ich lese immer nur, dass es jeder besser wusste. Aber ich kann für mich selber sagen, ich verstehe diese Männer Gottes, die gefallen sind. Weil es manchmal ganz schön haarscharf ist. Hat auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, über das, was wir heute Abend sprechen. Weil wir ja manchmal so als Christen manches Mal so ein bisschen den Eindruck vermitteln oder meinen vermitteln zu müssen, bei uns ist es eben anders. Und dann liest man es halt irgendwann mal in der Zeitung. Und gut, dass die Zeitung nicht jeder liest, ne? Weil sonst würden sie sagen, oh, wie sieht's denn bei euch aus? Und dann fällt uns auch noch was ein, warum es dann bei uns so aussieht. Aber ich glaube, manchmal ist es so, weil die Kreise, in denen wir leben, oftmals nicht den Rahmen lassen zur Glaubwürdigkeit. Oder ich sag's mal so, sie lassen den Rahmen zur Glaubwürdigkeit auch, aber wir haben den Mut nicht mehr dazu, glaubwürdig zu sein. Das kann auch passieren. Und für mich liegt es dran, natürlich, ist immer die Schau, wer Jesus ist für uns. Ist Jesus für mich ein und alles oder bin ich ein und alles? Wenn ich ein und alles bin, habe ich alles zu verlieren. Wenn Jesus aber ein und alles ist, dann habe ich ja schon alles abgelegt. Alles. Weil er ist ja mein Ein und Alles. Das sagen wir ja oft auch so. Gerade so wie der Michael. Gestern Abend habe ich das meiner Tochter gesagt. Schau, ich habe dich getauft, sagte ich ihr. Und du sagtest, ich soll dich taufen, weil du willst, dass Jesus dein Herr ist. Und das wollte ich dir nochmal sagen. Nicht als ein Vorwurf, sondern manchmal als eine gute Erinnerung. Weil du wolltest klar bekennen, dass Jesus dein Herr ist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Wie es der Apostel Paulus in Galater 2, Vers 20 schreibt. Und ein toter Mensch, der hat eigentlich keine Rechte mehr, ne? Ein toter Mensch hält auch an nichts fest. Ein toter Mensch hält auch nicht an seine Ehre fest. Es ist manchmal gut, wenn man sich das so vergegenwärtigt, wer ich in Jesus wirklich bin. Und es sind ja dann solche Dinge, solche Abenteuer, eben, die wir dann sehen in der Welt. Manche sagen, ich biege mir gar keinen Fisch hinten aufs Auto drauf, weil bei meinem Fahrstil bin ich froh, dass keiner weiß, dass ich ein Christ bin. Ne? Ist auch nicht die Lösung. Die Lösung wäre, dass ich sage, Herr Jesus, übernimm du das Kommando über dieses Gaspedal. Das wäre die Lösung. Ich habe es Michael gesagt, ich habe letztes Jahr 2 Strafzettel bekommen. Eine für 150 Euro und eine ein bisschen weniger. Für 150 Euro konnte ich tatsächlich nichts. Es war so. Ich bin einfach nur jemanden hinterher gefahren. Das war noch ein Polizist. Und ich dachte, es wird schon passen, ne? Und der ist mit 50 durch die Ortschaft gefahren und ich fuhr halt mit 50 hinterher. Nichts ahnend, dass da ein kleines Schild war, das zwischen 7 und 9 Uhr 30er-Zone ist. Das habe ich gar nicht gecheckt, ne? Weil ich ihm getraut habe. Bin ich halt hinterher gefahren. Und ein Freund von mir sagt, Heinz, ich glaube, wir sind geblitzt worden. Und ich sagte, kann ich mir nicht vorstellen, Tommy. Weil ich fahre ja 50. Das war das Problem, dass ich 50 gefahren bin. Und einen anderen Strafzettel habe ich bekommen, da gibt's bei Wetzlar, ist immer so eine ewige Baustelle auf der Autobahn. Und das ist auch so ein Blitzer dort, ne? Und da bin ich morgens um 3 bin ich da vorbeigefahren, weil ich nach Shoppen fahren musste zum Männerwochenende. Und dann steht 80 Begrenzung, aber ich dachte, naja, um die Zeit fährst du einfach weiter mit 120 und hast doch glatt geblitzt, ne? Und dann dachte ich, was blitzen die morgens um 3 auf der Autobahn? Und dann kam natürlich der Strafzettel dann irgendwann mal, ne, und dann kann mir auch irgendwas drunter schreiben. Das habe ich dann auch gemacht. Habe aber auch dann drunter geschrieben, ich weiß, dass es gar nichts bringt, weil es letztendlich wirklich meine Schuld ist. Und das sind so Dinge im Leben einfach glaubwürdig. Manchmal werden wir so richtig reingespült ins Glaubwürdigsein. Wie es der Michael vorhin sagte, wir werden an die Punkte im Leben geführt, da wissen wir ganz genau, es geht nur rechts oder links. Es geht nicht so irgendwie. Es geht nur rechts oder links. Ich war auch 8 Jahre Soldat und für mich war das geistliche Glück, dass ich während meiner Bundeswehrzeit, da war ich schon 4 Jahre dabei, bin ich gläubig geworden. Und jetzt war plötzlich tatsächlich von heute auf morgen alles anders. Am Sonntag kam ich zum Glauben, am Montag musste ich wieder in die Kaserne. Es war alles anders. Und es war so anders, dass ich aus dem Auto ausstieg und Kameraden mich sahen und sagten, was ist denn mit dir los, Heinz? Du bist so anders. Und es war für mich das größte Geschenk, zu merken, da ist ja wirklich was anders. Und dann haben sie mich dann auch manchmal an meinen Worten gemessen, ne? Meine Taten an meinen Worten gemessen. Das war nicht schlecht. Und manchmal meine Worte an meinen Glauben gemessen. Das war auch nicht schlecht. Es war gut. Weil das ist das Recht der Menschen um mich herum. Die können ruhig richterisch sein. Es ist das Recht der Menschen um mich herum. Die haben ein Recht drauf, jemanden zu erleben, der glaubwürdig lebt. Weil er nichts mehr zu verlieren hat. Das wird mir immer wichtiger, in der Sache auch mit Jesus unterwegs zu sein. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Habe alles gewonnen. Alles. Was mir einst mal so wichtig war, das Leben, sagte Paulus mit anderen Worten, das erachte ich heute wie Dreck. Wie Straßenkot. Das ist eine tiefe Aussage. Und sich dann selbst mal zu fragen, ist es wirklich bei mir so, dass all das, was ich so gewinnen könnte in dieser Welt, erachte ich wie Straßenkot? Glaubwürdig leben. Der Apostel Paulus, der sagt so ein Wort im Korintherbrief und sagt den Leuten damals, ich fürchte aber, es könnte womöglich, tschack, so, ne? Sieht man es? Liest man es?
Oh, da.
Ah ja, aber hier liest man auch, oder? Ah, dann brauche ich da gar nicht reinschauen. Ne? Wunderbar, technisch voll ausgereizt, nicht schlecht. Ja, könnte nur ein bisschen besser sein, ne? Ich weiß, aber das kommt schon noch. Also, der Apostel Paulus sagt den Leuten, ich fürchte aber, es könnte womöglich so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Und ich glaube, das ist der Punkt zum glaubwürdig Leben. Die Einfalt gegenüber Christus. Und Apostel Paulus sagt, ich fürchte aber, dass es abgewandt sein könnte von euch. Wisst ihr? Das fürchte ich. Das ist so meine Angst um euch, ihr Korinther. Vor mir stand eine Frau, vor noch nicht allzu langer Zeit, arbeitet auf einer Bank und sagt mir, da ging es um ein ähnliches Thema, da ging es um Wahrhaftigkeit. Und dann sagt sie mir, Herr Spindler, schauen Sie, ich meine, das, was Sie da sagen, ne? Ich gehe jetzt schon so lange da in die Gemeinde. Und schauen Sie, ich will mein Leben auch ein bisschen genießen. Und ich brauche da auferbauende Worte. Ich bin die beste Verkäuferin bei der Bank, auf der ich arbeite. Und ich erzähle Ihnen kurz, wie ich das mache. Und sie hat mir das erzählt, wie sie das macht. Und wünscht sich natürlich, dass keiner von ihren Kollegen das irgendwann mal herausfindet, wie sie das macht. Aber aufgrund dessen, wie ich das mache, deswegen bin ich eben die erfolgreichste Verkäuferin. Aber wissen Sie, der Lebensstil, der muss doch auch ein bisschen erhalten bleiben. Das war ein interessanter Gedanke, den sie mir da gebracht hat. Es fällt unter diese Kategorie. Ich fürchte aber, es ist meine Furcht, dass die Schlange, wie sie Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt hat von der Einfalt gegenüber Christus. Von der Einfalt, dass Jesus alles kann. Von der Einfalt, dass Jesus für alles sorgt. Er sorgt wirklich für alles. Für alles. Er weiß genau, ob ich ein Auto fahren muss oder nicht. Ich bring's mal so auf den Punkt. Er weiß es. Und deswegen kann ich mich voll auf ihn verlassen. Er weiß es. Und wenn ich eins fahren soll, fahre ich eins. Und wenn ich keins fahren soll, fahre ich keins. Weil er mir das gibt, was ich benötige. Und das, was er mir gibt, das stürzt mich nicht in Lebenssorgen. Was er mir gibt, stürzt mich nicht in Lebenssorgen. Was der Herr Jesus mir gibt, ist genug zum Leben und zum Sterben. Was der Herr Jesus mir gibt, das bringt mich nicht in irgendwelche Sorgen in diese Welt, wo ich dann denke, oh Mann, was muss ich da jetzt alles machen, um das jetzt irgendwie gerade zu biegen? Und unter Umständen meine Integrität, meine Glaubwürdigkeit verliere. Und es ist schon manchmal natürlich dann, gell, so eine Frage im Leben. Und ich glaube, das war die Stoßfeder natürlich der Urchristenheit, diese Glaubwürdigkeit, die sie hatten in der Gesellschaft. Absolute Glaubwürdigkeit. Ihr Ja war ein Ja, ihr Nein war ein Nein. Es waren Menschen gewesen, die waren bereit loszulassen. Weißt du, in dem Gott wir leben fanden, der auch losgelassen hat. Die Herrlichkeit beim Vater. Um Leben zu retten, um Leben zu schenken, um zu erlösen. Um für uns letztendlich eine Tür aufzustoßen zu einem unverwelklichen Erbe, so sagt's mal der Apostel Petrus. Das unvergänglich ist. Um mir einen Weg zu bereiten durch den, der die Wahrheit ist, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Damit an eurem Wandel die Menschen sehen, an eurem Wandel. Später sagt der Apostel Petrus mal, wenn sie euch von euch Rechenschaft fordern werden um der Hoffnung, die in euch lebt, in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 15, wenn sie von euch Rechenschaft fordern werden um der Hoffnung, die in euch lebt. Die Hoffnung, die da ist, die in euch lebt, die sagt, ich habe nicht alles gehabt in diesem Leben. Aber da kommt noch was. Ich habe auch alles verloren, was ich hatte in diesem Leben. Aber ich muss nicht krampfhaft dran festhalten. Und vielleicht Tricks anwenden, um da weiterzukommen im Leben. Unser Sohn, der hat sein Studium kurz fast fertig gehabt und dann hat er seine Abschlussarbeit schreiben müssen Und die hat er nicht fertig bekommen. Es hat gewisse Gründe gehabt, warum. Und ich weiß von Dominik, würde ich so sagen, wenn er heute Abend hier wäre, auch, der hat uns noch nie angelogen. Er ist 27 Jahre alt. Das glaube ich einfach. So nie angelogen. Der lebt sein fünften Lebensjahr mit Jesus. Und er lebt einfach mit Jesus wie ein Kind. Mit 27 Jahren noch. Und da ging es darum, als er seine Abschlussarbeit hätte abgeben müssen, konnte es nicht. Sind wir natürlich hingefahren zur Hochschule. Und da ging er zur Professorin rein und die Professorin sagte, aber Herr Spindler, das weiß man doch 14 Tage vorher. Und da sagte Dominik, nee, das habe ich nicht 14 Tage vorher gewusst, dass ich es nicht fertig bekomme. Und es war wirklich so. Und dann sagt die Frau, schaut sie ihn an und sagt, Sie sehen so blass aus. Ich glaube, Sie sind krank. Gehen Sie doch zum Arzt und lassen sich einen Attest ausstellen. Und dann sagte Dominik, nö, ich bin gar nicht krank. So im Winter sehe ich immer so blass aus. Und die Frau sagt, aber wissen Sie, Herr Spindler, es wäre einfacher für uns beide, wenn Sie sich einfach einen Attest ausstellen ließen. Und er wusste gar nicht so ganz genau, wo sie hin möchte. Wir fuhren dann heim. Sie hat schon bei uns zu Hause angerufen und sprach dann nochmal mit ihm und sagte, lassen Sie sich doch einen Attest ausstellen, dass Sie krank sind und das nicht fertig bekommen haben. Sie wollte ihm helfen. Klar, so eine goldene Brücke bauen, hat ihn gemocht und wollte eben nicht, dass er jetzt das Studium ins Sand gesetzt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil sie nicht wusste in der Studienreform, wie jetzt geht es jetzt weiter mit dem jungen Mann. Also sie hat es gut gemeint. Und der Dominik sagte, ich fahre morgen nochmal hin und hat ihr das nochmal erklärt und sagte ihr, wissen Sie, ich kann nicht lügen. Ich lebe mit Jesus. Ich kann das nicht machen. Es geht nicht. Wir wussten nicht, wie es ausgeht. Und ein paar Wochen später hat er einen Bescheid bekommen, dass er nochmal ein bisschen weitermachen darf. Wusste man aber nicht. Der hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber dafür ist er bekannt an der Hochschule. Der ist glaubwürdig. Und wenn jemand was hat, wenn jemand eine Not hatte, damals sogar von Professoren, das kam drauf an, dass ihn jemand sogar zum Essen eingeladen hat und sagte, Mensch, ich muss mal mit Ihnen reden. In seinem Fußballclub, in dem er spielte, war es dann auch so. Dann hat er zum Schluss, war Auf- und Abstieg, erzähle ich oft gern so den Bericht, ging es um Auf- und Abstieg. Und in der letzten Minute, wie das Leben manchmal so ist, ist nicht immer Hollywood das Leben. Kein Wunschkonzert. Und dann ging ihm der Ball an die Hand im 16er und dann weiß jeder, okay, das könnte Elfmeter sein, ne? Und der Schiedsrichter hat aber auf Eckstoß gedeutet und die anderen haben dann protestiert und der Dominik ging auch mit hin zum Schiedsrichter und sagte, ich habe ihn mit der Hand gespielt, das ist Elfmeter. Der Ball ging ins Tor, die gegnerische Mannschaft hat gewonnen und nach dem Spiel sind seine ganze Mannschaft, natürlich hat sich versammelt, er steigt schon gerne ab, und haben zu ihm gesagt, Dominik, mach sowas nie mehr wieder. Und sein Trainer, der kam in die Mitte von dieser Spielertraube. Es war mal ein Bundesliga-Profi, der weiß, wie das Geschäft läuft. Und er hat in die Spielertraube gesprochen und er sagte, ich möchte, dass der Dominik sowas immer wieder tut. Die Welt ist so voller Lüge und so unwahrhaftig. Wir brauchen wahrhaftige junge Menschen. Glaubwürdig. Er hat junge Türken gehabt, die ihn dann plötzlich ansprachen und sagten, du, bist du Christ? Der hatte nicht einen Sticker aufgehabt, Jesus loves you, oder er lebt in mir und ich in ihm und wir beide durcheinander und irgendwie können es gar nicht mehr erklären, sondern fragt ihn, bist du Christ? Der hat es gespürt, der ist so anders. Setz dich mal mit mir dahin auf die Bank, ich möchte gerne wissen, was das bedeutet, mit Jesus zu leben. Glaubwürdig leben in dieser Gesellschaft, ihr Lieben. Das ist eigentlich, was die Gesellschaft, was eine Welt erwartet von der Gemeinde Jesu. Und dazu ist es natürlich gut, wenn wir dann auch Kreise haben, die sich das ermöglichen, glaubwürdig zu leben. offen und ehrlich und nicht Kreise, die dann sagen, wenn eine Ehe zum Beispiel kaputt gegangen ist, naja, das haben wir schon lange gemerkt. Aber das haben wir schon lange gemerkt. Der Krug, der geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Oi, da. Heute hat meine Tochter gesagt, sie wollen ein Haus mieten in Stuttgarter Raum, also ein paar Studenten und ein paar Krankenschwestern. Und da hat jeder so, kriegt jeder seine einzige kleine Wohnung da drin. Und dann sagt die Juli, aber Papa, ich möchte es eigentlich nicht mitmachen, weil ihr Freund zieht da auch rein in das Haus. Lieber Bursche, der mit Jesus lebt. Aber sie sagt, schau, ich habe den anderen immer gesagt, ich ziehe mit meinem Freund nicht zusammen. Wir müssen schon verheiratet sein. Und ich möchte niemanden dann dieses Bild abgeben, jetzt sind sie ja doch durch ein Hintertürchen doch zusammengezogen. Fand ich interessant, ich habe gar nichts gesagt. Aber es sagte, schau, diese Krankenschwester, und es hat ja auch so ein Klischee. Und was ist das manchmal für ein Bild? Und das fand ich interessant. Weil die anderen haben doch ein Recht drauf, Papa. Dass es doch nicht irgendwie, dass man die nicht irgendwie in komische Gedanken reinbringt. Irgendwie so hinstellt, als könnten wir das und die anderen nicht. Und dann den anderen sagen, nee, wir machen das ja nicht, was ihr denkt. Fand ich erstaunlich. Und brauche ich gar nicht viel dazu sagen, da jubel ich natürlich drüber. Weil in dem Alter habe ich noch nicht so gedacht. Da habe ich mal alles rausgenommen aus dem Leben, was ging. Und das ist, glaube ich, das ist mir so wichtig geworden für die Gemeinde Jesu. Und Paulus spricht von dieser Einfalt. Heute mal sagte jemand, es gibt drei so Ersatzchristusse in der Christenheit, in der westlichen Christenheit natürlich. Das ist Ausbildung. Und es ist Reichtum und es ist Ansehen. Was denken die Leute von mir? Was habe ich? Was habe ich alles geschafft im Leben? Es kann eine Gefahr sein, ist nichts Schlechtes als solches, nur wenn es mein Leben bestimmt. Und wenn ich dafür lebe, aber das kann natürlich jeder nur für sich alleine herausfinden. Jetzt sitzen ein paar Geschwister unten und sie sagen, naja, Ausbildung, das habe ich schon lange hinter mir. Stimmt. Aber Ansehen. Und manche sind ruhig um des Ansehens willen. Und des Ansehens willen sagt man da jetzt nichts dazu. Ich fand es erstaunlich. Ich habe in einer Kirche mal gepredigt. Es war ein Adventspredigt. Und das war ganz normal. Der Herr kommt zurück aus dem Jeremia. Und ich habe dann einfach gesagt, der Herr kommt zurück, wo gehst du hin? Gehst du dem Herrn Jesus freudig entgegen, weil er zurückkommt, oder musst du dich verstecken? Daraufhin ist die Kirchenchorleiterin zu dem Pfarrer gegangen, den ich gut kenne, und sagte, wenn es so ist, dass ich mich für Jesus entscheiden muss, dann werde ich diesen Kirchenchor nicht mehr leiten. Und er rief mich dann an und sagte, Heinz, ich habe ein großes Problem jetzt. Jetzt habe ich keinen mehr, der den Kirchenchor leitet. Aber ich habe lange gebraucht, um die Frau zu überreden, um dran zu bleiben. Und ihr könnt ja mal wieder kommen, aber halt nicht zur Adventszeit. Und dann sagte ich, du, wir brauchen gar nicht mehr kommen. Was will ich dort? Weil das wäre doch jetzt genau das Richtige, dass man sagt, Mensch, überlegen Sie doch mal. Überlegen Sie doch mal, Sie Frau, die Sie schon drei Ehen kaputt gemacht haben, wie in der einen Gemeinde, in der ich war. Und ich das gar nicht wusste, ich kannte die Frau überhaupt nicht. Sie hat noch im Anschluss an so einen Vortrag Getränke verkauft. Und sie schaut mich so ein bisschen an, ne, mit Klubschaugen. Und ich schaue so zurück und frage, was machen Sie denn sonst noch so im Leben, außer Coca-Cola verkaufen? Und die Frau schaut mich an und sagt, ich singe manchmal auch im Kirchenchor. Und mir kam so über die Lippen und sagte, wissen Sie, was ich glaube, ich denke, dass eines Tages in der Hölle mal viele Menschen sein werden, die haben im Kirchenchor gesungen. Und die Frau bricht in Tränen aus und sagt, das ist mein Problem. Stadtbekannte Ehebrecherin, aber hat so eine schöne Stimme gehabt. Drei Ehen kaputt gemacht. Und keiner hat sie gesagt. Weil, naja, Man sagt ja nichts, man meint ja nur. Und wer schon mit dem Stein wirft, ne, wer im Glashaus sitzt und jedes soll vor seinem eigenen Haus kehren und. Aber an den Abend hat er Jesus in ihr Leben gesprochen. Und sie hat sich an dem Abend rufen lassen von Jesus, ihm nachzufolgen. Ich habe ihr klar gesagt, ich bete nicht mit ihnen. Sie gehen dahin, sitzt eine alte Missionarin, da gehen sie hin, wenn es ihnen ernst ist. Und bei der Frau sprechen sie ihr Leben aus. Und diese Frau ist heute ein vitales Glied in eine Gemeinde, die es dort in der Nähe gibt. Ging hin zu diesen drei Ehefrauen, denen sie ihr Leben zerstört hat, und hat um Vergebung gebeten, wohl wissend, dass es nicht mehr regeln kann. Aber glaubwürdig leben, und das ist manchmal so die Sache, dann, was denken die anderen von uns, wenn wir das jetzt so sagen? Manche sind dabei und sagen, wir wollen keine absolute Abhängigkeit vom lebendigen Gott. So wie wir es in 1. Mose Kapitel 3 finden. Sollte Gott wirklich gesagt haben, wenn er das wirklich tut, und Gott weiß ja, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. An dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott. Wie Gott. Ihr seid halt nicht Gott, aber ihr werdet sein wie Gott. So eine Art. Und ihr müsst nicht mehr abhängig sein. Aber diese Einfalt, von der der Apostel Paulus sprach, das ist diese Abhängigkeit von diesem einen wahren Gott, der eben der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, Jesus Christus. Das dazu beiträgt, dass Menschen klare Wege gehen dürfen. Dietrich Bonhoeffer sagte, die Nachfolge steht ganz auf einfältigem Glauben. Und es ist auch der Glaube nur in der Nachfolge wahr. Die Nachfolge steht nur auf einfältigem Glauben. Dass Jesus alles ist und dass er mir alles gibt und dass ich nicht mehr benötige als ihn. Und das, was er mir gibt. Und das, was er mir gibt, ist nicht schlecht. Wir stellen es, hier ist so eine Generation Maybe. Für euch ist die Marlboro-Werbung gemacht. Ist ganz clever gemacht, diese Werbung. Und es gab so einen Bericht in der Welt, das heißt Generation Maybe, Generation Vielleicht. Eine Generation, die sich für nichts mehr entscheiden kann. Weil es zum Teil zu viel Dinge gibt, für die ich mich entscheiden müsste. Ich weiß gar nicht mehr, was richtig ist. Und zum Teil eine Generation ist, die Angst hat vor einer Entscheidung, weil diese Entscheidung Konsequenzen hat. Und das hält dann manchmal fast eine ganze Generation ab davon, auf diesen einfältigen Glauben auf Jesus vorwärts zu gehen, nachzufolgen. Wirklich nachzufolgen. Einfach nachzufolgen. Jesus dir nach, weil du rufst. Dir folgen, weil du bist, der du bist. Einzigartig, unvergleichlich. Dir will ich folgen, guter Herr. Und ich hänge mich an dich ran, weil du dich an mich gehängt hast, durch dein Blut am Kreuz von Golgatha vergossen. Und ich darf dir nachfolgen. Dieses in der Glaubwürdigkeit leben, weil Jesus unser Herr ist. Was macht uns als Christen glaubwürdig? Im Psalm 116 steht eben dieser wunderbare Vers, der sagt, der Herr behütet den Einfältigen. So ein wunderbares Wort. Der Herr behütet den Einfältigen. Den, der wahrhaftig ist, könnte man so übersetzen. Den, der treu ist, den behütet er. Den wird er bewahren. Den, der nicht zwiespältige Gedanken hat, den wird er bewahren. Den würde tragen. Der Apostel Paulus spricht über die erste Gemeinde und sagt natürlich dort die ganz bekannten Verse, die wir immer wieder lesen, wenn er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und dann, klar, gibt er ein Bild von der Gemeinde in Korinth ab und sagt, schaut euch mal alle an, das sind nicht viele Weise hier. Auch manche, die es gerne so tun würden, als ob, das schon. Aber wirklich Weise. Das, was die Bibel drunter versteht, sei nicht nur der, der sich an dem hängt, der die Weisheit ist. Der lebendige Gott. Und es sind oft die Menschen wieder in unserer Gesellschaft, und davon bin ich wirklich überzeugt, ihr Lieben, die irgendwann in einer Art und Weise zur Rechenschaft gezogen werden, denen wird gefragt, du, sag mal, jetzt habe ich dich ein paar Jahre lang beobachtet. Und ich frage mich, was bewegt dich wirklich? Ist irgendwas in deinem Leben. Ich kann es nicht beschreiben, aber es ist eine Sache, die ich selbst vermisse bei mir. Oder ich habe dich damals da beobachtet, als du die Chance gehabt hättest, den Vorteil zu erzielen. Wäre nicht ganz wahrhaftig gewesen. Aber gut, das macht ja heute jeder. Aber du hast es gelassen. Du bist nie befördert worden. Du hast auch mal gesagt, Mensch, eigentlich wäre ich gerne befördert worden. Aber irgendwie habe ich dir nie Bitterkeit abgespürt. Du scheinst mir ein Mensch sein, der nie zu kurz gekommen ist im Leben. Und das würde ich gerne wissen, woher kommt es? Woher? Damals hast du über Jesus geredet und ich habe drüber gelacht. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt genauso ehrlich sagen, ich möchte mehr über deinen Jesus hören. Ich bin so am Boden. Und ich habe dich beobachtet und es scheint mir so, dass deine Taten deine Worte decken. Weil du auch ein Mensch bist, der nicht perfekt lebt. Und du bist nicht bloß einer von diesen Christen, die sagen, na ja, Gott ist perfekt, wir Christen nicht. Christen enttäuschen, aber Gott enttäuscht nie. Nee, du bist sogar einer, der kommt und fragt um Vergebung. Das ist erstaunlich, das habe ich noch nie erlebt. Du hast dich verkehrt verhalten, ich hätte es gar nicht erwartet, dass du kommst. Aber du kommst und bittest um Vergebung. Weil du alles, was macht es aus in deinem Leben? Die Woche habe ich in einer Gemeinde gesprochen, es kam eine Frau auf mich zu und ich sagte, Herr Spindler, diese Erbstreitigkeit in unserer Familie, ich werde nur über den Tisch gezogen, jetzt habe ich einen Richter, ich habe einen Anwalt eingeschaltet und ich will das zu Ende haben. Und jetzt sagte ich der Frau, wissen Sie, wenn Sie es ernst meinen, lassen Sie den Rechtsanwalt. Lassen Sie es einfach. Lassen Sie es. Ja, wie, lassen Sie es. Ja, lassen Sie es. Und überlassen Sie es dem Gott, der gerecht richtet. Überlassen Sie es einfach ihm. Glaubwürdig leben. Das ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Deswegen sagt der Herr Jesus ja auch, wer sein Leben liebt und es festhält, der wird alles verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird alles gewinnen. Glaubwürdig leben. Herr Jesus, du bist der Einzige, der das wirklich kann. Das treibt uns in die Abhängigkeit. Es treibt uns näher zu dir. Wir können gar nicht anders als bei dir sein. In Jesaja 57, 15 steht, dass der Herr das Zerbrochene belebt. Und das, was erniedrigt ist, dass er das erhöht. Ich habe uns für diejenigen, die das noch einfach ein bisschen nachlesen möchten, noch ein paar Bibelstellen da dazu geschrieben, zum persönlichen Studium auch. Diese Haltung der Glaubwürdigkeit, auch diese Einfalt, ist eine Haltung, welche dem Herrn alleine die Handlung und auch das Resultat überlässt. Glaubwürdigkeit durch Abhängigkeit. Schrieb ich darunter. die dem Herrn das alles alleine überlässt. Deswegen kann da Jesus zu seinen Jüngern sagen, sorgt euch nicht, ihr Lieben, sorgt euch nicht. Genau. Danke. Und er sagt ihnen das. Und deswegen habe ich diese Stellen auch in Lukas 12, 31 bis 32, wo es auch um dieses Sorgen geht. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat euren Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Und das schrieb Jesus in eine Generation hinein, die hatte fürchterliche Verfolgung vor sich gehabt. Alles verloren. Eine Generation von Männern und Frauen, die tatsächlich auch in der römischen Oberschicht alles verloren hatten. Es waren Patrizierfamilien zum Teil in Rom, die zum Glauben an Jesus fanden, haben alle ihre offiziellen Rechte verloren. Aber keiner konnte sie eine Lüge bezichtigen. Es konnte keiner sie bezichtigen, dass sie die Steuer hintergangen haben. Keiner konnte sie mehr bezichtigen, dass sie immer noch Ehebrecher waren. Die waren Ehebrecher. Von dem schreibt der Apostel Paulus. Aber sie waren es nicht mehr. Sie waren plötzlich so anders. Sie waren so wahrhaftig. Und wenn sie einen Fehler gemacht haben, dann haben sie um Vergebung gebeten. Weil ihnen kein Zacken mehr aus der Krone fiel. Sie haben ihre Krone schon abgesetzt, um die Krone des Lebens zu empfangen. Glaubwürdig. Was macht uns als Christen glaubwürdig? Die Abhängigkeit von Christus. Und deswegen diese Verse in Johannes Kapitel 15, diese großen Verse, als Jesus sagt, wenn er in mir bleibt, in mir, wenn ich euer Ein und Alles bin, das Zentrum und das Zentrum eures Lebens ausfüllen darf, das ist eine tiefe Frage, die mich selbst oft bewegt. Wenn ich so alleine, manchmal für mich alleine unterwegs bin, bin ich ganz ehrlich, ihr Lieben, bewegt mich selber manchmal. Wenn dann so die Gedanken durch meinen Kopf schwirren und ich mich frage, bleibe ich jetzt eigentlich in dir, Jesus? Und ich muss dann sagen, manchmal anhalten und sagen, nee, Herr Jesus, ich bleibe gerade nicht in dir. Gerade nicht. Aber Gott sei mir Sünde gnädig. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er sie uns gerne vergibt, sagt der Johannes in 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Das ist gerne, sagt die Bibel. Im Propheten steht, wo ist so ein Gott wie du? Im Propheten Micha. Der Lust hat an der Gnade. Nirgends. Weil bist ja nur du so. Und die wird so deutlich am Kreuz, diese Gnade. Und es hat mein Herz so erfüllt, dass ich gar nicht mehr anders kann, Jesus. Ich wollte manchmal gerne anders, aber eigentlich kann ich nicht mehr anders, als sie mich nur dir selbst hingeben. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Nicht, dass er viel von mir redet, das ist wichtig. Ja? Aber dass er Frucht bringt, dass euer Leben Frucht bringt. Und es bringt nur diese Frucht, wenn er in mir bleibt. Dann kommt die Frucht. Ich muss einen Apfelbaum am Bodensee, den muss ich nicht anschreien. Bring jetzt Frucht! Hier wird jeder Mensch zu mir sagen, oh Heinz Spindler, der bringt seine Frucht und zwar zu seiner Zeit. Das Einzige, was dieser Ast muss, ist, der muss im Baum drin bleiben. Und dieser Baum muss gewurzelt sein. Dann bringt er Frucht. Und das sagt der Herr Jesus. Oh, die Frucht der Glaubwürdigkeit. Weil wenn er in mir bleibt, dann werde ich euer Wesen ausfüllen. Dann wird der euer Wesen ausfüllen, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und irgendwie sehen das die Menschen. Die merken das. Die merken auch die Menschen, wenn viel geredet wurde und viel geredet und nochmal geredet. Und ganz viele Worte gemacht. Aber es war so leer. So leer. Das merken die Menschen auch. Das merken wir ja auch. Ich kann viel Bücher verschenken. Jetzt, wenn sich mein Leben noch deckt mit dem, was in dem Buch drin steht, das ist eine super Sache. Ich kann Bücher verschenken, indem ich sage jetzt in der Adventszeit, ich möchte Ihnen gerne den Kalender schenken. Ich möchte Ihnen den Kalender schenken, der darüber spricht, über diesen Gott, der mir so wichtig geworden ist, der wirklich mir alles vergibt. Möchte ich gern. Ich möchte es Ihnen gerne geben. Und ich weiß, Sie kennen mich ja schon lange. Vielleicht ist es ja so, ne? Und ich kann mir vorstellen, was Sie von mir denken. Ich bin da auch schon manchmal ganz schön hart über den Tisch rübergekommen. Und ich möchte Ihnen den Kalender noch in die Hand drücken und möchte Ihnen sagen, es tut mir weh, dass ich so über den Tisch gekommen bin. So mit Ihnen umgegangen bin. So mit dir umgegangen bin. Glaubwürdigkeit. Oder ich bezahle mein S-Bahn-Ticket und freue mich nicht dran, dass die Deutsche Bundesbahn keine Leute mehr anstellen kann. Und bezahle es halt. Mir ging das mal so. Ich fuhr mal von Stuttgart nach Friedrichshafen und da habe ich doch wirklich Glück gehabt. Da kam nie ein Schaffner. Und ich musste schnell im Zug einsteigen und er hat keine Chance mehr gehabt, ein Ticket zu lösen. Und irgendwann war ich in Friedrichshafen und dachte, ach, preis Gott, bist du kostenlos gefahren. Steige aus und gehe heim und zu Hause überlege ich und sage, oh Mensch, hey, das war nicht gut. Und dann bin ich reingefahren in die Stadt und ich wusste, ich muss jetzt an den Schalter hin und muss die Frau bitten, dass sie mir noch ein Ticket ausstellt. Ich hätte es auch am Automaten machen können. Aber ich musste der Frau bei der Bundesbahn gehen und musste bitten, dass sie mir ein Ticket ausstellt. Und ich sagte, lassen Sie es doch am Automaten ausstellen. Und ich sagte, nee, das geht nicht. Weil ich muss Ihnen sagen, dass ich schwarz gefahren bin. Und das muss ich jetzt noch bezahlen. Glaubwürdig leben. Und das ist das Wesen von Jesus. Das ist nicht mein Wesen. Sein Wesen. Die Glaubwürdigkeit durch die Abhängigkeit. Einfältige Menschen habe ich deswegen geschrieben, und das so geht mit 1. Korinther 1, 18 bis 27 einher, weil das ja das Bild der Urgemeinde war. Sind nicht viele unter euch, die klug sind und groß und. Sind die dynamischsten Christen. Sind sie. Weil das werden die sein, die man zum Schluss irgendwann mal fragt. Und wie gesagt, es geht nicht immer mit Hollywood aus. So ist es eben auch. Wenn wir nach Zürich, nicht nach Zürich, kommen nach Luzern und läuft in Luzern über diese alte Holzbrücke drüber. Vielleicht war schon mal jemand dort in Luzern. So die alte Holzbrücke, die ist mittlerweile abgebrannt, haben so eine neue hingestellt, eine neue alte Holzbrücke. Aber immer noch die gleichen Bilder reingemalt. Und zwar ist es das Bild, die Geschichte der helvetischen Legion, die damals stationiert war, dort in was wir heute als Schweiz kennen. Und diese helvetische Legion, 6000 römische Soldaten, gingen alle in den Tod. Weil ihr General oder ihr Offizier, der diese Legion führte, bekennender Christ war. Und als die Christen heraustreten mussten und entweder den Kaiser alles übergeben oder ihren Christengott abschwören und wenn sie es nicht tun, getötet wurden, hat sich die ganze Legion dafür entschieden, wir gehen mit unserem General im Tod. Das weiß man gar nicht. Aber diese Menschen, die haben einen Flächenbrand entzündet, der heute noch läuft. Ihr Ja war ein Ja. Ihr Nein war ein Nein. Es waren unvollkommene Menschen, aber die Abhängigkeit waren bis zum Schluss von diesem vollkommenen Gott. der glaubwürdig ist, dem er alles glauben kann. Der sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zugefügt werden. Ihr werdet es bekommen. Und das zum Schluss. Ist ja auch schön, dass er uns dann auch so Zeugnisse gibt ins Leben. Wir hatten jetzt, unsere Tochter machte diese Ausbildung, habe ich kurz gesagt, und wir haben dann für sie auch so Schüler-BAföG beantragt und haben es nicht bekommen. Kann auch mal passieren, ne? Wahrscheinlich, weil ich Millionär bin, aber so ist es, ne? Und das Interessante war, ihr Lieben, ich habe am Freitagabend saß ich noch mit meiner Familie zusammen, musste am Samstagmorgen wegfahren und in einer Jugendkonferenz abends über die Versorgung Gottes im Leben sprechen. Da habe ich auch diesen Vers Matthäus 6, 33 genommen, ne? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und 1. Mose 22, Vers 14, der Herr ist der Herr, der sich ersieht, der ersieht, der sich auch ein Opfer ersieht, der dich nicht alleine lässt. Abraham, während du den Isaak opfern sollst. Und am Freitagabend kommt ein Freund, bringt uns einen Brief vorbei von einer unbekannten Person. Und in diesem Brief steht drin, dass Jesus ihm das aufs Herz gelegt hat, uns als Familie zu unterstützen. Mit einer gewissen Summe von Geld. Und wir können mit der Summe von Geld machen, was wir wollen. Und ich hatte gar keine große Zeit, mich zu freuen, ne? An einem Freitagnacht, weil ich am Samstagmorgen wegfahren musste. Und am Samstagnachmittag rufe ich zu Hause an und meine Tochter sagt, Papa, wir haben den Brief bekommen von der Behörde, wir bekommen das Schüler-BAföG nicht. Und dann schoss es mir durch den Kopf und ich habe das kurz durchgerechnet, ich habe mal rechnen gelernt. Ne? Und ich sage, Mensch, Doro, gestern Abend haben wir einen Brief bekommen mit exakt dem Geldbetrag, den wir für diese 3 Jahre Schulausbildung benötigen. Uns mangelt es an nichts. Der Gott, den wir folgen dürfen in Jesus, der ist glaubwürdig. Der ist absolut glaubwürdig. Absolut. Deswegen habe ich nichts zu verlieren. Weil ich alles gewonnen habe in ihm. Und ich denke, wenn wir so uns gegenseitig ermutigen auch, und in diese Welt leben. Es ist ein Zeugnis. Und es ist ein Zeugnis. Dass diese Welt so nicht mehr kennt. Menschen, die glaubwürdig leben, weil sie abhängig sind. Von Christus. Der alles gibt. Und niemand zu kurz kommen lässt. Der mit ihm unterwegs ist. Herr Jesus, dafür danke ich dir. Dass du die Wahrheit bist, dass deine Worte die Wahrheit sind. Und Herr, dass du gerne gibst. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns erwählt hast und gesetzt, um hinzugehen und Frucht zu bringen. Und die Frucht sogar noch durch dich gewirkt wird, durch deinen Heiligen Geist. Und Herr Jesus Christus, es ist so, dass diese Welt, und das sehen wir auch, immer unglaubwürdiger wird und wir da mittendrin sind und manchmal ganz schön hin und her gerissen sind, manchmal auch nicht mehr ein- und auswissen. Aber Herr, das wollen wir bitten, dass wir lernen dürfen, an dir zu bleiben, in dir zu bleiben. Und auch wenn wir es uns gar nicht vorstellen können, was das wirklich meint und wir uns das auch gar nicht vorstellen müssen, sondern es reicht, wenn in unserem Herzen dieses Wollen ist, weil das gewirkt ist durch deinen Geist, in dir zu bleiben. Dass wir in dieser Welt tatsächlich das sein dürfen, wozu du uns berufen hast, Salz und Licht. Nicht Menschen, die mordsbesser sind als all die anderen. Aber Menschen, die gerufen sind, dir nachzufolgen. Dem, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dem Gott, der treu ist. Dem Gott, der seinem Volk nie die Treue versagt. Dem Gott, der die Hoffnung der Herrlichkeit ist, so wie es der Paulus sagt, Herr Jesus, das wollen wir bitten, dass das geschieht durch unser Leben, dass es sichtbar wird in dieser Welt mehr und mehr, in diese Gemeinde auch, wenn es noch nicht so ist. Herr, du allein weißt es, du allein kennst unsere Herzen. Und wir wollen dich bitten, dass es um deinen Namen geht, um deine Ziele in unserem Leben, um deine Wünsche, Herr, um dein Wirken, um deine